Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Welcome to the Sports Passion Podcast. Your host, Lars Marendorf.
Weiter geht's beim Sport Passion Podcast und jetzt schauen wir mal in die Eastern Conference, in die Playoff Qualifier Runde rein. Und wir fangen da an, ja, ebenfalls so wie im Westen mit einem Upset. Und auch der zweite 12 Seed, die zweite Mannschaft, die auf Platz 12 gelegen hat, als die NHL pausiert hat. Die gewinnt ihre Serie ebenfalls mit 3-1. Die Canadiens Montréal gewinnen gegen die Pittsburgh Penguins. Und auch da muss man sagen, da war ich sehr überrascht. Vielleicht noch ein bisschen überraschter eigentlich als beim Thema Edmonton Oilers, weil bei den Oilers, okay, die hatten jetzt, sage ich mal, ja, im Grunde, wenn man fast sagt, seit Marc Messier nicht mehr so den großen Erfolg in den Playoffs, aber die Pittsburgh Penguins auf der anderen Seite waren schon eine Mannschaft, die jedes Jahr so immer mit zum Favoritenkreis gehört hat. Und es gab eine Umfrage vorm Restart der NHL und da waren die Penguins an Nummer 1 gelistet beim Thema, welche Mannschaft hat am meisten vom Restart profitiert. Die hatten diverse Verletzte, Günzel, auch Malkin war angeschlagen, Crosby war angeschlagen zwischendrin mal. Also auch natürlich ein älteres Team mit vielen, vielen Playoff-Minuten auf dem Buckel und natürlich hilft es so einem Team dann einfach nochmal, sich ein bisschen regenerieren zu können und da hat man schon gedacht, okay, die sind auch erfahren genug und die haben auch genug Firepower, um dann sich gegen die Canadiens dort durchzusetzen, aber wenn man dann mal guckt und wenn man dann sich die Statistiken anschaut, dann sieht man schon, woran es dann am Ende gelegen hat. Sidney Crosby ist Topscorer, aber der hat ganze 3 Punkte in 4 Spielen. Und das reicht dann natürlich auch überhaupt nicht aus, wenn man jetzt auch mal guckt und die Gesamtzahl der Tore zusammenzählt, dann sind es insgesamt am Ende 8 Tore in 4 Spielen, 2 pro Spiel, da musst du schon wirklich exquisites Goaltending haben, um dich da dann durchsetzen zu können. Und auch da muss man dann eben sagen, dass das Goaltending von Matt Murray ja, vielleicht nicht mehr so ist, wie das vor ein paar Jahren nochmal war. Also er hat 3 Spiele gemacht und seine Fangquote von 91%, Gegentorschnitt 2,5 ist auch nicht wirklich so schlecht, aber ja, hat dann eben nicht gereicht. Und auf der anderen Seite natürlich das klassische Szenario, was bei 5 Spielen dann bei einer Best-of-5-Serie eben nochmal ein bisschen ein größerer Faktor ist. Du hast da einen Torhüter drin, von dem sich fast alle in der NHL oder wo sich auch viele Spieler in der NHL einig sind, das ist einer der besten Torhüter der Liga. Carey Price, der hat dann eben eine Fangquote von 94% und einen Gegentorschnitt von 1,67 und das reicht dann aus, um auch so eine hochdrehende Offensive wie die der Pittsburgh Penguins dann einzubremsen. Also da bin ich überrascht gewesen, 3-1 für die Canadiens und muss man jetzt gucken. Also Philadelphia ist jetzt an 1 und die werden belohnt mit Carey Price. Ja, weiß ich nicht, ob die sich das unbedingt gewünscht haben, wobei man ab jetzt natürlich ein bisschen einschränken muss. Wir reden jetzt dann auch immer über Best of 7 und eben nicht mehr über Best of 5 und das ist dann doch nochmal eine etwas andere Geschichte. Ja, die zweite Serie, die es im Osten gab, die endet als einzige Serie in 3 Spielen, ganz klares Ding. Und da hatte ich ja auch schon eine Vorschau gemacht bei Bissl Hockey. Und da war es eben so, habe ich gesagt, okay, die New York Rangers, die können die Serie für sich entscheiden, wenn ja möglichst, am besten beides passiert, nämlich ein Torhüter heiß läuft, egal welcher. Und natürlich zum Beispiel in den Panarin richtig punktet und dort eben dann entsprechend richtig seine Mannschaft nach vorne bringt, also die Superstars scoren und halten. Ja, und wenn man sich dann eben anschaut, was dabei rausgekommen ist. Ja, Topscorer in drei Spielen war ja, Chris Kreider, Ryan Strome, Zibanejad und Panarin. Die haben alle jeweils 2 Punkte gemacht. Also da hat schon mal keiner herausgeragt. Und dann eben auf der anderen Seite, du hattest die Verletzung von Shesterkin und ja, Henrik Lundqvist. Der alte Schwede, passt ja in dem Fall, stand im Tor. Und ja, sagen wir mal, es war jetzt nicht die Saison, die er irgendwann mal seinen Enkelkindern zeigen wird oder nicht die Serie, die er seinen Enkelkindern zeigen wird. Also beide Torhüter mit einer Fangquote von 90% und einem Gegentorschnitt von bei Lundqvist über 3,5 und sein Backup oder die eigentliche Nummer 1 noch mit einem Gegentorschnitt von 3,1. Ja, also das ist dann natürlich eine tödliche Kombination für eine Mannschaft, wenn du selber wenig Tore machst, also die Rangers insgesamt mit 4 Toren und wenn du dir dann im Schnitt natürlich mehr als 3 Gegentore fängst, dann können deine Playoffs nicht besonders lange dauern. 3 Spiele für die Hurricanes, das wird denen sicherlich auch gut tun, auch im Hinblick darauf, dass Dougie Hamilton jetzt wohl schon vor der Rückkehr steht, also die sind eine Mannschaft, da würde ich sagen, da möchte nicht unbedingt ein höher gesetztes Team gegenspielen. Also da ist es schon so, dass die Mannschaft, die da jetzt gegen gesetzt ist, nämlich die Boston Bruins, da sicherlich nicht unbedingt sich gefreut haben. Und ich glaube auch, dass die Capitals ganz froh sind, dass sie nicht ein zweites Jahr hintereinander direkt am Anfang gegen die Hurricanes spielen müssen. Also ja, das war eben die 2. Serie im Osten. Carolina 3-0 gegen die New York Rangers. Das andere Team aus New York hat es besser gemacht, die New York Islanders. Die hatten die Florida Panthers als Gegner und haben sich damit 3-1 durchgesetzt. Und da muss man eben auch sagen, ja, typische Islanders-Serie, also versuchen irgendwie ein Tor zu machen und danach schläfern sie dich so ein bisschen, versuchen sie sich so ein bisschen einzuschläfern, also sehr, sehr defensiv orientiertes Hockey mit weniger Torchancen und dann am Ende eben auch abhängig davon, was dein Torhüter von den paar Torchancen, die du zulässt, fangen kannst. Das war jetzt in dem Fall aus deutscher Sicht eben nicht Thomas Greiss, sondern das war der Free Agent, den sie im Sommer geholt haben, Semyon Varlamov. Und der hat auch 93% gehalten, 1,77 als Gegentorschnitt, das ist okay. Und ja, wenn man dann eben guckt auf der Gegenseite, da ist die große Neuverpflichtung aus dem Sommer, Sergei Bobrovsky. Ja, mit ähnlichen Werten wie Henrik Lundqvist vorher, also gerade mal so 90% Fangquote und über 3 Gegentore im Schnitt. Und da ist es schon so, dass man sich fragt, ob sie das Geld in dem Fall dann für den richtigen Torhüter ausgegeben haben. Muss man abwarten, Mannschaft sicherlich immer noch im Umbruch, Joel Quenneville wurde da geholt, um den nächsten Schritt zu gehen. Das hat ihnen nicht gereicht, Dave Tallon wurde heute gerade als General Manager entlassen, also da scheint auch das Management nicht zufrieden zu sein mit dem, was dort an Ergebnis kam. Und jetzt muss man eben gucken, ob sie es dann jetzt vielleicht in der neuen Saison schaffen und auf der Gegenseite eben die Islanders, ja, auch das eine Mannschaft, die unbequem ist, so ähnlich wie Carolina, was ich eben gesagt habe, aber ich glaube, dass es eine Mannschaft ist, die einfacher zu spielen ist, weil sie dann offensiv vielleicht ein bisschen weniger Durchschlagskraft haben. Ich meine, bei Carolina, wenn man da eben gesehen hinten hat, ein Aho vorne, also das ist schon eine andere Liga nochmal offensiv als bei den Islanders und defensiv sind sie dann vielleicht auch nicht ganz so strukturiert, haben allerdings den Vorteil, dass sie natürlich dann eben, falls Varlamov mal schwächelt, mit Thomas Greiss einen sehr guten Backup haben. Also das wird eine interessante Serie für die Capitals. Das wird auch sicherlich viel, viel Arbeit werden. Und das ist die Serie, die, ja, auf die man sich vielleicht letztes Jahr gefreut hat, nämlich die des Meisters von 2018 gegen den Meistertrainer von 2018, nämlich die Capitals gegen Barry Trotz. Ja, muss man mal gucken. Aber wie gesagt, New York Islanders ist also bisher eine gute Saison. Zweite Mal jetzt, dass sie in den Playoffs zumindest ein Stück weitergekommen sind, auch wenn es jetzt nur die Qualifying-Runde war. Und ja, da werden sie jetzt mit den Capitals zu tun haben. Und dann schauen wir ja auf Ich weiß nicht, ob es das Beste zum Schluss ist, aber es war die spannendste Serie. Die einzige Serie dieser 8 Play-In-Runden, die über die volle Anzahl von 5 Spielen ging. Und man konnte sich fast schon denken, wer die spielt, nämlich die Toronto Maple Leafs. Und ja, der beste Tweet heute war, die New York Islanders gewinnen eine Playoff-Serie in Toronto, bevor John Tavares eine Playoff-Serie in Toronto gewinnt. Ist schon traurig, was da passiert mit den Maple Leafs. Ist die, kann man vielleicht sagen, so die Hauptstadt der NHL. Toronto sicherlich die Zentrale der Eishockey-Welt, wenn man so will. Und die Mannschaft schafft es eigentlich jetzt schon in den letzten Jahren nie, wirklich die Erwartungen zu erfüllen. Diesmal sind sie, wenn man es hart ausdrückt, eigentlich nie mal in die Playoffs gekommen. Und man könnte ja jetzt sagen, okay, ja, in der ersten Runde ausgeschieden, aber die erste Runde beginnt eigentlich jetzt erst. Und dann muss man da eben sagen, ja, ich hatte es ein paar Mal in anderen Sendungen auch schon angedeutet, dass ich mit der Art und Weise, wie da der Kader zusammengestellt wurde, nicht so ganz einverstanden bin, weil man da sehr top-heavy ist, weil man sehr, sehr viel Geld in die Stürmer investiert hat. Das sind sicherlich sehr gute Stürmer, gar keine Frage. Also Austin Matthews ist sicherlich jemand, der jedem NHL-Team super weiterhelfen würde und der auch eine Mannschaft zu einem Titel führen kann. Aber es bringt dir im Grunde nichts, wenn du ja 3 oder 4 überragende Stürmer hast. Du hast aber dann eine sehr, sehr durchschnittliche Defensive, mal von Morgan Rielly abgesehen. Und du hast hinten einen Torhüter, der sehr gut sein kann, aber den du dann auch gezwungenermaßen entweder zu viel einsetzt oder aber du kannst ihn nicht genug einsetzen und musst den Backup spielen lassen und landest dann eben auf einer Platzierung, die dich dazu zwingt, schon vorher ein bisschen Playoffs zu spielen. Also da muss irgendwas passieren in Toronto. Man darf sich diese Serie da nicht schönreden. Man hat gegen Columbus verloren, sicherlich knapp, 5 Spiele. Sehr, sehr knapp. Auf der anderen Seite könnte man sagen, wenn sie dieses Wunder in Spiel 4 am Ende nicht gehabt hätten, mit den 3 Toren in den letzten, glaube ich, 3,5 Minuten war es, dann hätten sie nicht mal die 5 Spiele geschafft. Also, ja, die Maple Leafs, Maßstäbe sind da immer schwer, aber vielleicht sogar, oder auf einem Niveau mit den Oilers zusammen, wenn man so die Enttäuschung vielleicht einstufen sollte. Und die andere Mannschaft, gegen die sie gespielt haben, ja, die Columbus Blue Jackets, sicherlich auch eine Mannschaft, die profitiert hat von der Pause, gar keine Frage. Also da war so ein bisschen Wundenlecken angesagt in der Corona-Zeit, beziehungsweise im Corona-Break. Und ja, die spielen halt ein typisches Eishockey, würde ich fast sagen, von einem Team von John Tortorella. Sehr, sehr ungemütlich, sehr, sehr unbequem. Sehr, sehr kompakt vorm eigenen Tor, lassen wenig zu, haben natürlich auch da, muss man eben sagen, dann das Glück, vielleicht auch auf ihrer Seite sicherlich Pfostentreffer, zum Beispiel Tavares Spiel 5, der hätte das Spiel natürlich dann auch in eine andere Richtung kippen lassen können. Und dann haben sie halt 2 Torhüter, die du vielleicht sogar beliebig austauschen kannst, Kopisalo und Merzlikens. Ja, die können dir beide ein Spiel gewinnen, auch wenn man dann eben guckt, der Gegentorschnitt 1,45, 1,96, Fangquoten sind 95% und 94%, wenn man es aufrunden würde, sogar nochmal ein Prozent mehr, also 2 Shutouts dazu für Korpisalo, also da ist eben schon sehr, sehr viel Qualität im Tor da, wenn die Namen jetzt auf den ersten Blick nicht so die großen Namen sind. Ja, und dann hast du vielleicht jetzt so als Gegenstück, natürlich passend zu den Maple Leafs, eben auch eine wirklich gute Verteidigung. Also Seth Jones und Zach Werenski sind dann eben wirklich 2 Top-Verteidiger. Die haben die Maple Leafs nicht gehabt. Tyson Barry war dann eben nicht der Verteidiger, den man sich da erhofft hat. Ja, und dementsprechend sind die Maple Leafs mal wieder raus und müssen ja gucken, ob sie vielleicht einen ihrer Forwards dann tauschen können gegen jemand anderen. Ein Problem, was sie sicherlich auch haben, ist der Salary Cap, der jetzt erstmal eingefroren ist. Man weiß auch gar nicht, wie sich das in den Corona-Zeiten entwickelt. Also die Maple Leafs sicherlich mit viel Pech auch mit dabei, aber eben dann vielleicht auch mit der falschen Ausrichtung, was den Kader insgesamt betrifft. Ja, das war der zweite Teil, die Eastern Conference, die Play-In-Runde. Und jetzt würde ich noch einen ganz, ganz schnellen Überblick wagen zur Round-Robin-Runde.
Machen wir einen kurzen Break und dann komme ich zurück mit den Spielen Jeder gegen Jeden. Bis gleich.
Da fangen wir direkt an im Westen. Da haben sich am Ende dann die Vegas Golden Knights durchgesetzt. Und wenn man so die Platzierungen sieht, Golden Knights, Avalanche, Stars und die St. Louis Blues, dann entspricht das auch so ein bisschen dem Gefühl, was man schon so am Anfang nach den ersten Spielen hatte. Die Blues gegen Colorado wirkten irgendwie sehr desinteressiert, so unter dem Motto, naja, wir sind eh qualifiziert und versuchen jetzt in den drei Spielen langsam reinzukommen. Klar, die hatten einen langen Run als Stanley Cup Champion schon im letzten Sommer. Also da eben vielleicht auch die Frage Regeneration und nicht zu viele Körner am Anfang verschwenden. Auf der anderen Seite, gut, jetzt sind sie halt Platz 4 der Fourth Seed und haben jetzt entsprechend dann da einen Gegner bekommen. Wobei auch da muss man natürlich sagen, was macht man jetzt aus Heimrecht und Auswärtsrecht? Also die spielen alle in einer Halle, da sind keine Zuschauer, da ist wenig bis gar keine Atmosphäre. Da weiß ich halt nicht, ob man da jetzt irgendwie davon sprechen kann, dass es wirklich ein Vorteil ist, dass du noch Heimrecht hast oder eben nicht. Muss man schauen. Sie haben mit den Vancouver Canucks ein junges Team, ein Team, was ihnen, glaube ich, schon wehtun kann. Aber auch ein Team, gegen das sie sich durchaus, ich sag jetzt mal, in 6 schon durchsetzen können. Vielleicht sogar weniger. Also da hätte es sie für mich sogar ein bisschen schwerer treffen können. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, im Westen, wenn ich die 4 Seeds sehe, die im Westen unten sind, dann sehe ich da wenig bis gar kein Upset-Potenzial, wenn man da mal weiterschaut. Und die anderen Teams aus dem Round Robin, Dallas hat es versucht, die sind sicherlich nicht gut genug, muss man glaube ich einfach so sagen, um dann ganz oben anzugreifen. Die sind meiner Meinung nach auch schlechter als St. Louis, aber wie gesagt, die Blues ein bisschen enttäuschend in der Round Robin Runde. Colorado, sehr, sehr gut rausgekommen, auch da darf man nicht unterschätzen, die sind wieder gesund. Nathan MacKinnon wäre ausgefallen, wenn die NHL direkt im März weitergespielt hätte, also da haben die sicherlich einen Vorteil gehabt. Nazem Kadri auch jemand. Grubauer waren viele Verletzte mit dabei. Bin gespannt übrigens, wer jetzt spielt in Spiel 1 gegen die Coyotes. Ich glaube, dass Grubauer das machen wird, weil er einfach die Erfahrung noch hat. Aber auch da Vorteil, du hast halt 2 gute Torhüter, kannst auch schnell wechseln, wenn du möchtest. Also Colorado und die Golden Knights, die nehmen sich nicht viel. Und das wären auch so meine beiden, wo ich sagen würde, wenn da nicht irgendwas total verrückt läuft und die Blues vielleicht doch wieder die Gloria Magic aus dem letzten Jahr finden, dann sind die Mannschaft aus Denver und das Team aus Las Vegas schon die beiden, die ich im Western Conference Final sehen würde. Auf der anderen Seite muss man sagen, vielleicht die beste Mannschaft insgesamt in den Round Robins, was schwer zu vergleichen ist, Westen-Osten, aber auf definitiv im Osten die Philadelphia Flyers. Und da kann man sagen, da hat man vom Break gar nichts gemerkt. Also die waren vor dem Break schon sehr gut drauf, hatten da ja ihre lange Siegesserie und Punkteserie und haben genau da weitergemacht. Also das ist ein Team, das auch sehr gefährlich ist. Da bin ich eben, wie gesagt, gespannt, was die jetzt gegen Carey Price leisten können. Dann haben wir auf Platz 2 die Tampa Bay Lightning. Auch da fand ich, die sind gut wieder rausgekommen. Die haben auch den Trend, den sie hatten im März, bestätigt. Da sind sie auch langsam in die Form gekommen, die sie in der Rekordsaison vorher hatten. Und vielleicht eben dann auch genau richtig. Das Jahr davor waren sie sehr gut in der regulären Saison und sind dann gegen den Gegner, den sie jetzt haben, die Columbus Blue Jackets, in 4 Spielen ausgeschieden. Und das wird ihnen, glaube ich, dieses Jahr nicht passieren. Und ich fand halt eben, wie gesagt, auch, dass sie ganz gut rausgekommen sind. Die beiden anderen, also die Capitals, sage ich mal, könnte man noch so, sagen wir mal, in einer 3 bis 4, wenn man eine Schulnote geben würde, da rauskommen aus der Nummer. Hatten zum Beispiel gegen Tampa einen sehr schweren Start, haben dann aber relativ schnell dann den Ausgleich geschafft und danach dann eben auch gut gespielt, dann eben im Shutout verloren. Dann am Ende sich auch nochmal knapp gegen die Bruins durchgesetzt im letzten Spiel, also kann ich, so wie die ganze Saison, kann man schwer einschätzen. Also die Capitals sind für mich eine Mannschaft, die können heiß laufen und nochmal einen Stanley Cup gewinnen. Die können aber gegen die Islanders auch, machen 5 Tore und fliegen raus. Also da ist, glaube ich, viel nach oben und nach unten hin möglich. Und für mich die absolut mit Abstand die größte Enttäuschung der Round-Robin-Runde waren für mich die Boston Bruins. Die waren schon vor dem Break, ja, in einem kleinen Slump, wenn man so will, weil sie im Grunde nichts mehr groß hatten, worum sie spielen konnten. Sie waren schon relativ sicher Number One Seed, hätten dann sich eben das Heimrecht gesichert für die Playoffs im Osten zumindest. Ja, und jetzt gibt es dieses kleine, wir spielen jeder gegen jeden und da sind sie plötzlich am Ende und sind Vierter und kriegen für mich auch den schwersten Gegner in der ersten Runde im Osten. Und da sehe ich zum Beispiel auch wirklich durchaus Upset-Potenzial, also Boston gegen Carolina. Ja, mal schauen, wenn wir da noch eine, oder wenn ich da noch eine Vorschau machen sollte, vielleicht auch bei Bissell Hockey. Da sehe ich eher die Hurricanes im Vorteil, aber auch bei Boston darf man nicht vergessen, die hatten einen langen Sommer letztes Jahr eben dann auch bis kurz vor Free Agency gespielt, Spiel 7 verloren im Stanley Cup Finale. Ja, vielleicht waren da auch noch so die alten müden Knochen ein bisschen eingerostet, aber wie gesagt, die waren wirklich ein Team, die haben nicht gut gespielt in der Round-Robin-Runde. So, ja, das war der schnelle Überflug. Am Ende noch dann über die Spiele jeder gegen jeden. Und ja, dann gucken wir mal, ob es noch eine Vorschau geben wird. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank vielleicht auch fürs Zuschauen. Das muss ich mal gucken, ob ich das bei YouTube hinbekomme. Und ansonsten bis demnächst.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.